Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 29. Zoltan Nemet bei uns zu Gast, Vice President Operations EMS Gia Taizhan. Zoltan ist ein erfahrener Top-Manager im produzierenden Unternehmen. Er ist als Vice General Manager von der Firma BOS Automotive Systems nach China gekommen. Es war 2009, die Fabrik war in Taizhan. Nach einigen Jahren ist er heute als VP Operations nach Taizhan zurückgekehrt. Er kümmert sich bei der Arbeit um die Effizienz seiner Fabrik und in seiner Freizeit pflegt seine Fitness sehr konsequent und ehrgeizig. Er erklärt uns, was seine wichtigsten Aufgaben in einer China-Fabrik sind und wie sich über die Jahre das Leben als Fabrikleiter geändert hat. Hallo Zoltan, grüß dich.
Hallo Xiaolong, grüß dich und grüße auch die Hörer und Hörerinnen.
Schön, dich hier wieder zu treffen, auf einer virtuellen Tasse Kaffee sozusagen. Wie geht's dir soweit in China?
Geht mir sehr gut. Ja, danke schön.
Bist du noch bei der Arbeit oder bist du schon in Chinese New Year Urlaub?
Nee, ich bin noch bei der Arbeit. Es geht noch 2 Tage und dann habe ich eine Woche Urlaub.
Ja, sehr schön. Hast du sicherlich verdient. Ich wollte heute über deine China-Erfahrung sprechen. Wie bist du überhaupt damals nach China gekommen?
Ja, ich hatte es schon immer auf Schirm, irgendwann im Ausland zu arbeiten. Das hat mir immer gereizt. Und ich war für BOS in Ungarn tätig und da habe ich die Industrial Engineering geleitet eine Zeit lang. Und mein damaliger Chef wurde nach China entsendet als Präsident für BOS in China. Und 2 Jahre später hat er mich einfach angerufen, weil die hatten eine neue Werk gebaut und hat mich gefragt, ob ich als Vice General Manager rüberkommen würde und ihm bei dieser neuen Werk helfen würde. Und dann habe ich ja gesagt. Also es war eigentlich eine kurze Diskussion in der Familie damals und die Entscheidung war schon klar.
Ja, warst du damals schon in China oder warst du noch nie in China?
Nee, ich war schon mit einem anderen Unternehmen 2-3 Mal in China, obwohl nie in Shanghai zu der Zeit. Meine frühere Unternehmen hatte ein Werk in Zhuhai, also da war ich 2-3 Mal und zu damaliger Zeit gab es auch die Diskussion, ob ich nach Zhuhai entsendet werde. Damals aber ist nicht zustande gekommen und seitdem hatte ich diese Ehrgeiz nach China eigentlich. Deswegen war es sehr gut, wenn ich dann nochmal gefragt wurde und für mich war es eine ziemlich einfache Entscheidung.
Also ich verstehe. Das heißt, ihr habt als Familie schon damit auseinandergesetzt, ein paar Jahre in China zu leben und als das zweite Mal eine Chance kam, da habt ihr gleich Ja gesagt, ne?
Mhm, genau.
Aber dennoch ist, denke ich, ist keine leichte Sache. Und wie habt ihr damals als Familie das Leben in China erlebt zum Anfang?
Ja, der Anfang war die große Überraschung natürlich, weil wenn du nur als Tourist oder beruflich unterwegs bist, dann erlebst du nicht die wahre Leben in China. Also dann kommst du an. Und dann die ersten Wochen sind ja sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Also Kulturelle Unterschiede gibt es überall, aber Asien und Europa, die sind gravierende Unterschiede.
Ja.
Und das müssen wir einfach überleben, obwohl es gab natürlich andere Familien, die von der gleichen Firma entsendet wurden und wir hatten Hilfe. Und insofern ist es ganz leicht gegangen.
Ganz leicht gegangen. Auf andere Seite hast du gesagt, die Erfahrung war interessant. Ich weiß, wer ein Europäer mir sagt, etwas ist sehr interessant. Da müsste ich häufig immer hinterfragen. Wie war vielleicht ein krassestes Erlebnis von euch damals in China zu der ersten Zeit?
Ja, also es kommt alles ein bisschen unorganisiert und unstrukturiert vor, wenn du als Europäer kommst. Insbesondere, also ich hatte damals schon mehr als 10 Jahre Berufserfahrung bei den deutschen Firmen. Ich bin eigentlich aus Ungarn, aber beruflich sehr deutsch geprägt und mit Strukturen und klare Regeln. Und dann kommst du an und rotes Licht ist kein rotes Licht in China. Also da muss man schon sehr offen sein, damit umgehen zu können. An der anderen Seite, dann lernst du Schritt für Schritt, dass es wird alles gelöst, nur sicherlich anders, als du das zuerst dich vorgestellt hast. Also, und das muss man einfach lernen. Dass es gibt unterschiedliche Lösungsansätze, es gibt unterschiedliche Wege. Und das heißt nicht unbedingt, dass die Lösung, die du kennst oder die Strukturen, die du so vom früher kennst, die sind die einzige mögliche Lösungswege.
Das heißt, erstmal die Unterschiede so akzeptieren sollte man und dann aus der Situation heraus noch mal seine eigenen Gedanken machen. Verstehe. Lässt diese Unterschiede auch auf berufliche Seite übertragen? Wie sind damals für dich die Unterschiede zu erkennen zwischen Leiten einer Fabrik in Taizhang in China und zu damals arbeiten in einer ungarischen Fabrik für eine deutsche Firma als Führungskraft. Was sind da die Unterschiede?
Ja, da sind eigentlich die Unterschiede genauso groß oder gravierend. Also man muss sein Führungsstil auch anpassen. Und das muss ich übrigens seitdem auch ständig tun, weil die Führungsstil, die ich damals entwickelt habe für mich hier in China, das funktioniert heute so nicht mehr. Nach 10 Jahren, weil das ändert sich ständig. Aber zurück zu der ursprünglichen Frage, was man definitiv anders machen musste zu der Zeit, dass man sehr aufpassen müsste, welche Ziele man definiert und wie man diese Ziele definiert, weil in Ungarn und generell in Europa, du kannst generelle Aufgaben an jemand geben oder generelle Ziele und dann kannst du dich auf die Kreativität von der Mitarbeiterin ein bisschen verlassen, dass er mit Lösungsansätzen kommt. Im 2009, wenn ich nach China gekommen bin, damals gab es noch so, dass du musstest sehr genau jeden Schritt beschreiben und jede Aufgabe sehr detailliert ausgeben, weil du als Ausländer, du hattest diese Position, dass jedes Wort, was du gesagt hattest, war so einfach ausgeführt. Und das ist manchmal zu ganz witzige Situationen, das hat manchmal zu ganz komische Situationen geführt. Also da musste ich zum Beispiel sehr aufpassen, weil ich bin einer, der generell von der Persönlichkeit her mehr Freiheit für die Mitarbeiter gibt und einfach so lose Ziele definiert und dann auf die Lösungsansätze von der Mitarbeiter sich verlässt. Und das musste ich ein bisschen hier umstellen, definitiv am Anfang.
Ja, das heißt, du kannst nichts versprechen, weil sonst der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter genau das macht, was du gesagt hast.
Genau.
Ah ja. Und was war damals deine Aufgaben als VP Operations?
Ja, damals, also wie gesagt, wir haben ein neues Werk gebaut. Also ich war beauftragt, dieser ganze Neubau zu koordinieren, aber nicht nur den Neubau, sondern wir haben auch die ganze Produktion dann umgestellt, basierend auf die Lean-Prinzipien. Also wir haben eine Fließfertigung dann aufgebaut, anstatt die früheren Produktionssysteme. Und diese ganze Transformation habe ich betreut. Und daneben noch habe ich auch die Qualitätswesen geleitet, insbesondere mit Kunden vom Ausland, also mit japanischen und koreanischen Kunden hatten wir damals ein paar größere Neuprojekte und das habe ich noch daneben betreut.
Diese Linkstransformation ist ja ziemlich bekannt bei BOS, wenn ich das so sagen darf, weil ich früher in meiner Aufgabe in der Beratung damals auch viele Kunden dorthin geschickt habe, um das auch zu besichtigen als Best Practice Fabriken. Und wie habt ihr damals das hinbekommen?
Also, das war ein Riesenumstellung, auch im Sinne von Prozessen, aber auch im Sinne von Mitarbeiterführung und Mitarbeiterqualifikation. Und das haben wir bewusst mit dem Umzug in diese nagelneue Gebäude verbunden. Das haben wir schon von Anfang an beim Design von dem neuen Werk so berücksichtigt, dass alles nach diesen Prinzipien aufgebaut wird. Also die neue Werk hatte ein Layout, was schon selbst ein Materialfluss ermöglicht hat nach den Lean-Prinzipien. Und dann auf dieser groben Struktur haben wir die einzelnen Produktionszellen und Produktionslinien aufgebaut. Das war der physische Teil und parallel haben wir auch die Organisation so umgestellt mit kleinen Produktionseinheiten, die für eine Produktgruppe verantwortlich waren. Wir haben schon damals angefangen mit Shopfloor-Management, mit strukturierten Shopfloor-Meetings. Also wir haben an jeder Seite an dieser Lean-Transformation gearbeitet. Und am Ende, wie du gesagt hast, es war ganz erfolgreich. Wir hatten damals noch viele Besucher, die zu uns gekommen sind. Und wir waren eine Art Best Practice. Und so kam ich auch später zu der Beratung, weil wir hatten sehr große und viele Kontakte zu Beratungsfirmen.
Ja, du hast ja viele Maßnahmen von dieser Lean-Transformation erzählt. Darf ich mal fragen, was ist aus deiner Sicht, ja, du bist ja wirklich mittendrin oder verantwortlich dafür gewesen, obwohl das schon ein bisschen her ist, aber vielleicht erinnerst du dich gerade deswegen an die Schlüsselmaßnahmen von dieser Lean-Transformation. Was wäre für dich die Schlüsselmaßnahmen?
Ja, die Schlüsselmaßnahmen waren, das war wirklich die Beteiligung von den ganzen Führungskräften im Unternehmen. Also ich hatte auch einen chinesischen Kollegen als General Manager. Also wir waren am Anfang eigentlich bei jeder Shopfloor-Meeting, einer von uns waren persönlich dabei. Und dann haben wir auch immer direkt unsere Erwartungen ausgesprochen. Am Anfang war es natürlich ein bisschen unkoordiniert und wir müssten sehr viel da persönlich vor Ort sein, um die Aufgaben klarzustellen und zeigen, wie wir das vorstellen und wie diese Lean-Produktion funktionieren soll. Ja, das würde ich als Schlüssel nennen.
Das glaube ich auch. Die Beteiligung von Mitarbeitern und das ist überhaupt für so eine Transformation total wichtig. Du hast jetzt 12 Jahre China, oder das war vor 12 Jahren, 2009. Zwischendurch hast du noch mal kurze Station in Europa gehabt und jetzt bist du wieder nach China zurückgekommen. In dieser langen Zeit hast du noch eine zweite Erfolgsgeschichte, wo du sagst, das ist, du bist sehr stolz drauf, als VP Operations zu sein?
Ja, also das sind zwar ganz andere Verhältnisse und Werte, aber ein ähnliche Erfolgsgeschichte kann ich von meinem jetzigen Unternehmen auch nennen. Und diese Geschichte ist die Bestandsreduzierung, was wir hier durchgeführt haben. Also insbesondere im 2020, im Jahre von dem Coronavirus, haben wir es geschafft, unsere Bestände um 30% zu reduzieren bei einem wachsenden Produktionsvolumen. Also das ist dann wieder eine Best Practice im Unternehmen auch und eine sehr schöne Erfolg.
Kannst du mal ein bisschen genauer erklären, Bestände, geht es um Kaufteile oder geht es um Halbfertigzeuge, Erzeuger oder was sind das für Bestände gewesen?
Das ist auf Gesamtbestände bezogen und Gesamtbestände sind bei uns eigentlich Rohmaterialien, Kaufteile, Zwischenbestände und auch Fertigwarenbestände. Wir haben an alle drei eigentlich gearbeitet. Also mit den Rohmaterialien, da haben wir sehr viele Lieferanten auf Konsignation umgestellt. Wir arbeiten sehr stark an den Zwischenbestandsreduktion. Das ist wiederum ein typische Lean-Transformation, wo wir sehr viel umstellen auf One-Piece-Flow oder einfach Fließfertigung, damit wir die Zwischenbestände eliminieren können. Ziemlich viele Kanban-Systeme haben wir hier aufgebaut. Und wir arbeiten auch an den Fertigwarenbeständen. Das war natürlich das Schwierigste in dieser sehr unberechenbaren Situation dieses Jahr, weil die Kundenbedarfe haben sich dann sehr stark und sehr willkürlich geändert. Aber da versuchen wir auch, da gehen wir ein bisschen in die Richtung von Datenanalyse und Analyse vom Kundenverhalten. Und dadurch versuchen wir, unsere Prognosen genauer zu machen. Also an alle dieser drei Felder haben wir gearbeitet und die größten Effekte haben wir beim Rohmaterialien erreicht, aber auch sehr schöne Ergebnisse erzielt beim Zwischenbestände und Fertigwaren.
Das heißt, ihr habt sozusagen die Planungsprinzipien genauer betrachtet und zum Teil angepasst und dann in Planungsdurchführung auch etwas mehr digitalisiert oder durch Datenanalyse noch angereichert. Ne?
Mhm. Ja, genau. Also das ist ein Thema, was man heute gar nicht vernachlässigen kann.
Was ist hier aus deiner Sicht die Schlüsselakt? Du hast gesagt, die Lieferantenseite hat am meisten gebracht, aber zu dem Gesamtprojekterfolg, was ist aus deiner Sicht als verantwortlicher VP die Schlüsselmaßnahme?
Ja, die Schlüsselmaßnahme hier war, das Ganze transparent zu machen. Also sobald du irgendwas genau messen kannst, hast du die beste Voraussetzung, um das zu verbessern. Und hier, wenn ich bei der Firma angekommen bin, da hatten wir diese Gesamtübersicht über die Bestände nicht transparent genug. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Business Units. Und wir haben hier in China 7 verschiedene Business Units und jeder hat seine Bestände ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Und das haben wir mit einer standardisierten Auswertung dann transparent gemacht und dann das ständig angeguckt, Maßnahmen definiert, abgeleitet, was können wir da tun, und das hat einfach geholfen.
Hat das Projekt auch den Scope, sagen wir, Lieferzeit oder Fulfillment-Prozess zu verkürzen, dadurch auch einen Effekt im Bestand zu senken, oder das ist außerhalb von der Scope?
Natürlich, als Nebeneffekt hast du in manchen Fällen auch dann Lieferzeitreduzierung oder Zykluszeitreduzierung. Das ist aber in dem Fall eher ein Sekundäreffekt. Unser Ziel war, diese ziemlich hohen Bestände zu reduzieren und stabilisieren im ersten Schritt.
Du hast vorhin gesagt, die Situation jetzt, 2021 im Vergleich zu 2009 hat sich insofern geändert, weil die Mitarbeiterkompetenz, das habe ich so auch gehört, anders jetzt geworden sind oder besser geworden sind. Mhm. Und, aber die Themen, so wie ich das verstanden habe, Shopfloor Management, geht es ja auch etwas um Transparenz in der Produktionsperformance und hier Bestand auch in Transparenz schaffen in den Bestandsdaten. Wie ist es das sozusagen sichtbar, dass die Mitarbeiterkompetenz jetzt in China deutlich besser geworden sind?
Also im Vergleich zu 2009 sind die Mitarbeiter deutlich selbstständiger. Also das beruht sich an viele Sachen. Die neue Generation, würde ich sagen, das ist schon eine andere Generation hier in China. Die haben deutlich bessere Kommunikationsfähigkeiten, auch in Englisch. Und die haben ein deutlich größere Kreativität und die können besser mit einem unternehmerischen Denken einfach umgehen. Und da brauchst du auch ein bisschen angepassten Führungsstil, und du musst die Mitarbeiter oder die Führungskräfte so fordern und motivieren, dass die dann diese Ziele wirklich verwirklichen können.
Ja, ist das jetzt schon ein Weltstandard geworden, eine China-Fabrik? Oder lass mich vielleicht andersrum fragen. Es gibt immer noch diesen Mythos, viele sagen, ja, eine China-Fabrik hat generell vielleicht einen Effizienznachteil gegenüber zu einer anderen Fabrik in derselben Konzern, vielleicht von -30%. Kannst du das noch bestätigen? Kannst du das bestätigen?
Nee, so pauschal kann ich das nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil, ich kenne viele Unternehmen, wo der Werk in China deutlich effizienter ist als die Werke in Europa. Also es hängt natürlich davon ab, welche Messlatte du nimmst für Effizienz. Aber generell so die normalen Produktivitätszahlen sind meistens sogar besser in China. Natürlich, es gibt Unterschiede auch, und es gibt Unterschiede insbesondere im Sinne von kontinuierlicher Verbesserung, was eigentlich in Europa und im westlichen Welt überlebenswichtig ist und seit ziemlich langer Zeit ist in Kultur drin. Und deswegen, da braucht man weniger Motivation und weniger Push an die Mitarbeiter, dass die das machen. Hier in China, es wird so gesehen, dass wenn ein Ziel festgelegt ist, dann wird dieses Ziel erreicht. Aber eigentlich die Motivation ist nicht da, dieses Ziel weiter zu verbessern. Und daran muss man arbeiten. Also wenn die Frage in diese Richtung geht, Effizienz im Sinne von kontinuierlicher Verbesserung, da gibt es sicherlich noch Potenziale. Aber generell Effizienz, würde ich sagen, das ist mindestens an dem Niveau von den europäischen Fabriken hier in China, in manchen Fällen sogar höher.
Ja, das heißt, wenn die Qualitätsstandards, wenn die Prozesse detailliert beschrieben und definiert ist, du sagtest, dass die Effizienz ist relativ hoch in China, vergleichbar wie in Europa beispielsweise, aber im Sinne von Verbesserung, da muss man noch mehr Energie investieren, dass die Führungskräfte oder dass die Organisation selbst in der Lage ist, kontinuierlich zu verbessern. Ist das so richtig?
Mhm, genau.
Und jetzt ist aber so, dass gerade zu Corona, ja, ist es ja ganz sichtbar geworden, die Welt kauft China leer. Die Container aus China gehen in die aller Welt und man findet kaum Container mehr. Das heißt, Produktionsstandort China hat einen riesigen Vorteil. Die deutsche KMU, also kleine und mittelständische Unternehmen, wissen das jetzt auch. Und überlegen vielleicht zum Teil auch, wenn sie noch nicht haben, eine China-Fabrik zu öffnen und von diesem Standort zu profitieren. Aus deiner Sicht ist eine China-Fabrik noch von Bedeutung, um einen Kostenvorteil zu erzielen, oder muss man eigentlich eine Fabrik nur bauen, wenn man den chinesischen Markt beliefern? Was ist deine Meinung?
Ja, aus meiner Sicht also wenn man nur die Kostenvorteile erzielen möchte, ohne an den lokalen Markt zu liefern, dann sollte man das sehr genau überlegen, ob man wirklich nach China kommen möchte. Also ich kenne die Verhältnisse in Osteuropa. Ich bin sicher, dass es gibt kein Kostenvorteile mehr in China im Vergleich zum Osteuropa zum Beispiel. Wenn man nur in China produzieren möchte, um billiger zu sein, dann vielleicht ist das nicht die richtige Entscheidung. Natürlich, jetzt in dieser Corona-Zeiten ist dieses Bild ein bisschen anders geworden, aber das ist aus meiner Sicht nur darum so, weil eigentlich die ausländische Firmen und Märkte sehr abhängig von Produktion in China sind. Das wird sich aber in Zukunft, glaube ich, ändern. Und ich bin überzeugt, dass man nur dann nach China kommen sollte, wenn man auch an den lokalen Marken sich beteiligen will. Das ist aber ein Riesenpotenzial für die deutsche Mittelstand auch, glaube ich, weil es gibt einen Riesenmarkt in China und mit Produkten, die entsprechende Qualitätsniveau haben, kann man auch sehr gut auf dem chinesischen Markt sich Ergebnisse erzielen.
Es gibt ja schon genug Unternehmen, die eine Fabrik in China haben. Und dennoch haben viele Schwierigkeiten, die Fabrik zu managen oder auf ein Niveau zu bringen, wie gewünscht. Was sind aus deiner Sicht die größten Herausforderungen, eine Fabrik in China zu managen?
Die größte Herausforderung sind die zwei Werte zusammenzubringen. Also wenn eine westliche Firma hier in China ein Werk baut und denkt, dass die können nach dem gleichen System und Kultur dieses Werk führen als in Deutschland, dann werden sie sich sicherlich enttäuschen müssen. Und die sind die Firmen, die nicht so erfolgreich sind. Also man muss schon hier an die lokalen Kultur und auch an die lokalen Marktverhältnisse sich anpassen. Und aus meiner Sicht, das ist der Schlüssel, wie man als ein mittelständisches Unternehmen seine Identität als ein deutsches Unternehmen behalten kann und gleichzeitig auch sich auf die lokalen Verhältnisse anpassen kann. Diese Balance und diese Anpassung ist aus meiner Sicht der Schlüsselfrage.
Und gibt es noch weitere Herausforderungen?
Es gibt natürlich, wenn man in China erfolgreich sein möchte, dann muss man deutlich schneller sein am Markt. Und das ist manchmal sehr schwierig für deutsche Unternehmen, die tendenziell mehr Zeit in die Planung investieren und dann mit dem perfekten Produkt auf den Markt gehen. Und das muss man in China wieder umstellen, weil hier Geschwindigkeit ist auch ein Schlüsselfaktor an Markterfolg und Qualität im ersten Schritt ist nicht so wichtig. Da muss man ziemlich schnell ein funktionierendes Produkt liefern und dann das mit Trial and Error verbessern. Und das ist meistens ziemlich fremd für westliche Unternehmen, dieser Anlass.
Also diese Fehlertoleranz in der ersten Phase, wie du das beschrieben hast.
Ja, genau.
Nicht perfekt zu sein. Wie geht man eigentlich am besten mit Fluktuation um in China? Das ist ja doch für viele doch ein Problem, ne?
Ja, das ist für viele ein Problem und ich habe die Erfahrung gemacht, genau die erfolgreichsten westlichen Unternehmen sind diejenigen, die diese Fluktuation irgendwie im Griff haben. Und das geht nur so, wenn man wirklich die lokale Management so aufbaut, dass angefangen beim Auswahl, die Leute zum Firmenkultur passen und dann auch mit der Motivation von lokalen Mitarbeitern man sicherstellen kann, dass eine Kernteam oder eine Kerngruppe mindestens 5 bis 10 Jahre lang mit dem, bei dem Unternehmen bleibt.
Ja, also das sind ja natürlich Herausforderungen, die nicht nur für europäische Unternehmen im chinesischen Markt gültig sind, sondern auch für chinesische Unternehmen auch an sich auch. Und du bist auch als Berater in China tätig gewesen, hast da auch viele Unternehmen in chinesischer Hand mal besichtigt. Was sind eigentlich aus deiner Sicht die Herausforderungen einer chinesischen produzierenden Firma, die jetzt zu managen sind?
Die Herausforderungen sind das Gleiche, obwohl aus meiner Sicht die Auswirkungen sind unterschiedlich. Also und jetzt ist es eine sehr, sehr pauschale Aussage. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber generell die chinesischen Unternehmen eigentlich erzielen Wettbewerbsvorteil durch niedrigere Kosten und niedrigere Preise. Und die deutschen Unternehmen, die erzielen einen Wettbewerbsvorteil durch die höheren Technologie oder höheren Produktqualität. Und durch diesen Unterschied, die Auswirkung, wenn du eigentlich Kompetenzverlust hast, ist deutlich unterschiedlich, weil für die europäische oder deutsche Unternehmen es ist überlebenswichtig, dass du ein bestimmtes Niveau vom Know-how immer im Unternehmen hast. Und das kannst du natürlich erzielen durch ziemlich viele Ausländer oder Experts, die dann einen Kostennachteil bereiten und auch in den letzten Zeiten nicht so besonders gerne gesehen werden von den Regularien und von Regierung. Also dieser Weg ist schwieriger zu gehen, ist besser die Mitarbeiter zu halten und einen gewissen Wissensstand immer im Unternehmen zu betreuen.
Glaubst du, dass jetzt um die allgemeine Herausforderung Qualitätsstandard zu halten und Prozesse zu halten und vielleicht auch etwas gegen die Kostenanstieg zu arbeiten, ist die Trend aktuell mit der Digitalisierung und Automation eine Richtung, die zukünftige China-Fabrik zu managen?
Ja, auf jeden Fall. Also das kann man gar nicht vermeiden, weil generell auch China sehr fortgeschritten ist in dieser Digitalisierung in alle Felder. Und natürlich die Firmen, die da nicht mithalten können, werden auch deren Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Das ist mehr an die Risiken, aber auch durch diesen Fakt, dass die deutsche Firmen mehr mit Qualität und Technologie sich positionieren können, die ganze Digitalisierung und datenbasierten Entscheidungen, bessere Prognosen, die können auch ein Vorteil für diese Unternehmen bedeuten.
Du hast ja echt vieles gesehen und vieles gemacht in China. Was hat deine China-Erfahrung seit 12 Jahren dir in Karriereentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung gebracht?
Also ich würde sagen, ich bin deutlich vielseitiger geworden. Also ohne diese Erfahrung hätte ich diese Vielfalt in meinem Führungsstil nicht gehabt. Und ich meine auch, dass es sehr, sehr viel an mich persönlich gebracht hat. Ich bin deutlich ruhiger geworden in Krisensituationen. Das lernst du, dass es gibt immer eine Lösung, auch wenn du diese Lösung im ersten Schritt noch nicht siehst. Aber das lernt man in China auch, dass wenn man an einen Wand stoßt, das heißt noch nicht, dass du keinen Weg vorwärts hast. Da wird immer ein Nebenweg irgendwie gefunden. Und dadurch bin ich deutlich ja, ruhiger und locker geworden. Und mittlerweile habe ich deutlich weniger Stress, als ich am Anfang hatte.
Du sagtest, das ist vielleicht eher in chinesischer Garten, wo der Weg nicht so gerade läuft, ne?
Genau.
Ja, sehr schön. Und du hast ja so vieles erlebt und was hast du in Zukunft noch vor? Was würde dich noch in Zukunft reizen?
Ja, also mich reizt jetzt mit diesen Erfahrung eigentlich verschiedene Welten und verschiedene Kulturen zusammenzubringen. Also ob es etwas mit in Zukunft mit China oder generell Asien zu tun hat oder mit anderen Kulturen, aber ich werde definitiv irgendwie in dieser Richtung arbeiten und bleiben, weil mit meinen Erfahrung, ich glaube, ich habe ganz gute Voraussetzungen, die verschiedene Kulturen und verschiedene Businessstrukturen zusammenzubringen, und irgendwie in diese Richtung werde ich sicherlich arbeiten.
Ja, das freut mich sehr und wir sind am Ende unserer Sendung sozusagen. Ich habe zum Schluss noch ein paar persönliche Fragen. Ich brauche nur kurze Antwort von dir. Bist du als Link-Produktioner derjenige, der sofort E-Mail beantwortet oder E-Mails erst am Wochenende?
E-Mails erst am Wochenende.
Oh, das habe ich nicht erwartet. Und wie ist das, wenn du privat unterwegs bist? Nehmt ihr Verkehrsmittel eher so wie Didi oder nehmt ihr eher Taxi? Oder wie bist du in Shanghai sonst unterwegs?
Ich bevorzuge Didi mittlerweile.
Didi, ja. Und in deinem WeChat-Konto hast du mehr chinesische Kontakte. Ich weiß, du sprichst ja nicht so viel Chinesisch, noch nicht. Deswegen frage ich, ob du mehr chinesische Kontakt hast oder internationale Kontakte in deinem WeChat-Konto.
Beides, aber wahrscheinlich noch immer mehr international.
Immer mehr international, ja. Und ja, jetzt ist es schwierig, aber wenn du in China mal auf Dienstreise bist, im Hotel, nimmst du morgens dann das Frühstück, westliche Frühstück oder chinesische Frühstück?
Ich nehme abwechselnd beides.
Okay, je nachdem, was je man nachdem sozusagen ja Laune hat. Ja, sehr schön. Ja, super, Soltan. Hast du vielleicht zum Schluss noch eine letzte Frage? Hast du vielleicht noch einen weiteren Kandidaten für mich als Gast in dem Interview?
Ja, also ich kann dann Fabian Händler erwähnen. Er ist der Geschäftsführer vom Bricklab, einer Räderhersteller hier in China. Und wir haben auch eine sehr, sehr schöne Erfolgsgeschichte hier.
Ja, sehr schön. Ich freue mich, wenn du da Kontakt herstellen kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal frohes Neujahrsfest. Ihr seid in 2009 gekommen, das heißt, das war damals auch Jahr des Ochsens, ne?
Mhm, ja.
Ja, siehst du, das ist doch eine runde Geschichte. Dann wünsche ich euch noch frohes Frühlingsfest.
Vielen Dank.